Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Hallo und herzlich willkommen.
Die? So eine Wohnung?
Da steckt bestimmt der Fuchs dahinter.
Auf diese Steine können Sie bauen, Schwäbisch Hall.
Ja, wir machen hier keine Werbung für Bausparverträge, obwohl das war natürlich eine Werbung aus dem Jahr 1994. Da war das Markensymbol der Bausparfuchs schon ein Cartoon-Fuchs im T-Shirt. Vor Jahrzehnten war ja sogar mal ein echter ausgestopfter Fuchs mit Geldschein im Maul. Die Evolution des Sparfuchses ist auch ein Kunstwerk in einer aktuellen Kunstausstellung über das Zuhause. Eins unserer Themen hier im Kompressor. Wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder hier im Programm schon drauf geschaut. Jetzt ist offenbar eine Entscheidung gefallen. Netflix hat sich aus dem Bieterwettstreit um Warner Brothers Discovery zurückgezogen. Damit wird voraussichtlich Paramount Skydance den traditionsreichen Hollywood-Konzern übernehmen. Das klingt auf den ersten Blick nach rein wirtschaftlichen Geschäften, könnte aber Auswirkungen auf das Fernsehprogramm haben. Denn zu diesem Merger würde auch der Trump-kritische Fernsehsender CNN gehören. Was das heißen könnte, berichtet Antje Sieb.
Beim Fernsehsender CNN machen sich deshalb Sorgen breit, wegen möglicher Entlassungen aus Kostengründen, aber auch um die journalistische Unabhängigkeit. Details zu eventuellen Plänen sind bisher Mangelware. Doch viele durften zurückblicken in die jüngere Vergangenheit. Beim Sender CBS war man vor einigen Monaten in einer ähnlichen Situation, denn da hat David Ellisons Firma Skydance die Paramount Filmstudios inklusive CBS übernommen.
The FCC just approving that long simmering merger between Paramount and Skydance, a media company.
Schon im Vorfeld gab es einen Millionenvergleich zugunsten von Präsident Donald Trump in einem Rechtsstreit um eine CBS-Sendung. Zusätzlich hatte CBS angekündigt, die Trump-kritische Late Show von Stephen Colbert nur noch bis kommenden Mai auszustrahlen. Die offizielle Begründung, finanzielle Erwägungen seien dafür ausschlaggebend, halten viele für vorgeschoben. Es sei darum gegangen, die Medienbehörde FCC und Donald Trump zur Genehmigung zu bewegen. Die gab es dann jedenfalls und Trump freute sich. CBS habe einen großartigen neuen Eigentümer, sagte er.
So we have hope for CBS. CBS has a great new owner, my opinion.
Seither hat sich bei CBS auch personell einiges geändert. Mitarbeiter verließen den Sender und in der Führungsetage gab es Neubesetzungen.
Paramount Skydance announcing that they've made Barry Weiss Editor-in-Chief of CBS News and acquired her online news and commentary organization, the Free Press.
Barry Weiss hatte bei der New York Times angefangen, einem politischen US-Spektrum eher linksliberal verordnetes Blatt. Dort hörte sie 2020 auf, warf der Times Einseitigkeit vor und gründete das eher rechts der Mitte positionierte Medien-Startup The Free Press. Paramount Skydance-Inhaber David Ellison holte Barry Weiss zu CBS. Sie ist dort jetzt Nachrichtenchefin. Und sorgte für Schlagzeilen, als sie zum Beispiel eine regierungskritische Ausgabe der populären Sendung 60 Minutes kurz vor Ausstrahlung stoppte, mit dem Argument, sie sei nicht ausgewogen und brauche Nachbearbeitung. Nach wie vor stehen die laufenden Umstrukturierungen beim Sender unter kritischer Beobachtung. Ob CNN und CBS nach einer Übernahme beispielsweise fusioniert werden könnten, ist bisher unklar.
We're going to dive straight in with our main story tonight, which concerns a piece of legislation dear to President Trump's heart.
Bestandteil des jetzt geplanten Mergers wäre auch der Streaming-Service HBO. Dort läuft die populäre Show Last Week Tonight von John Oliver. Auch der nimmt häufig Präsident Donald Trump aufs Korn und in einer Sendung im vergangenen Oktober auch Barry Weiss. Für seine Show hat er schon zahlreiche Emmys bekommen. Seine Fans sind jetzt besorgt um seine Zukunft. Paramount hatte im Bieterwettstreit um Warner Brothers monatelang nicht locker gelassen, eine feindliche Übernahme versucht und mehrfach das Angebot nachgebessert, bis Netflix sich zurückzog. Für Paramount sei der Warner-Deal notwendig, sagte Analyst David Joyce beim Sender CNBC.
This has been a must-have-deal, almost an existential deal for Paramount.
Das war ein Must-have-Deal für Paramount, denn sie sind nicht besonders groß, wenn man sie mit Disney, Netflix oder Warner selbst vergleicht. Sie mussten einfach etwas tun, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
They really needed to do something significant in order to have scale economics to be competitive.
David Ellisons Vater, Milliardär und Oracle-Gründer Larry Ellison, unterstützt die Übernahme, aber Paramount muss sich dafür enorm verschulden.
Wenn sie deshalb viele Leute entlassen, um Kosten zu sparen, dann könnte das Einfluss darauf haben, wie viele Filme sie produzieren. Aber sie brauchen gleichzeitig die Erlöse aus den Filmen. Es wird eine angespannte Bilanz.
Man wolle mindestens 30 Kinofilme im Jahr veröffentlichen, schreibt Paramount in der Pressemitteilung zu den Übernahmevereinbarungen. Ein ambitioniertes Ziel. Den Chef von Cinema United, Michael O'Leary, scheint das aber nicht zu überzeugen. Er hatte gegen den geplanten Netflix-Deal gewettert, weil er fürchtete, dass weniger Kinofilme produziert würden. Aber auch die Fusion mit Paramount gefällt dem Vertreter der Kinos nicht besonders. Sein Statement:
Studio-Zusammenschlüsse haben in der Vergangenheit dazu geführt, dass weniger Filme gemacht wurden, und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das hier anders sein wird.
Mit einer Fusion von Paramount und Warner hätten die Trump-nahen Ellisons zudem einen enormen Einfluss auf traditionelle und moderne Medien. Von berühmten Hollywood-Studios über renommierte Fernsehsender und neue Streaming-Dienste bis zur Mega-App TikTok. Denn Larry Ellison ist auch Teil der Investorengruppe, die in den USA den größten Teil der App vom chinesischen Konzern ByteDance übernommen hat, mit 15% der Anteile. Die geplante Übernahme braucht noch die Zustimmung der US-Medienaufsicht. Das kann Monate oder auch länger als ein Jahr dauern. Paramount hatte allerdings vereinbart, dass die Aktionäre von Warner Zuschläge bekommen, wenn es bis zum 30. September nicht klappt. Die Ellisons haben ein gutes Verhältnis zu Präsident Donald Trump. Das könnte dabei hilfreich sein, glauben US-Beobachter. Trump ist kein Fan von CNN.
I think the people that have run CNN for the last long period of time are a disgrace. I think it's imperative that CNN be sold.
Und hatte schon im vergangenen Jahr gesagt, der Sender solle verkauft werden. Diesen Wunsch würde der Paramount-Deal erfüllen, anders als die vorangegangene Vereinbarung mit Netflix. Auch die europäischen Wettbewerbsbehörden könnten sich mit der Übernahme beschäftigen, da die Firmen auch in Europa aktiv sind. Und Kalifornien plant ebenfalls mitzureden. Generalstaatsanwalt Rob Bonta hat bereits eine genaue Prüfung der Übernahme angekündigt.
We have an investigation. We're looking at the deal. We're looking at its potential anti-competitive impacts.
Denn die Filmindustrie ist ein wichtiger Wirtschaftszweig im Bundesstaat. Zu starke Konzentration könnte den Wettbewerb beeinträchtigen und zu Jobverlusten führen.
Antje Sieb über die Folgen des Paramount-Warner-Zusammenschlusses. Zu Hause ist, wo man die Füße auf den Tisch legen darf, wo der eigene Dreck und Staub vielleicht nicht so schlimm ist oder einfach mal übersehen werden kann wie woanders. Und zu Hause ist auch, wo man eine Lieblingstasse hat. Kommt dieses Zuhausegefühl aber nur in den eigenen vier Wänden hoch oder gibt es vielleicht auch weitere Orte, die ein Zuhause darstellen können, ein Zuhausegefühl erzeugen können? Wie setzen sich Künstler und Künstlerinnen mit dem Thema Zuhause auseinander? Das zeigt eine aktuelle Ausstellung in Hagen im Osthausmuseum Hagen. Zuhause at Home – 20 künstlerische Perspektiven auf Wohnen, Obdach und Unterkunft. Und am Wochenende hat die Ausstellung eröffnet und wir hören hier, was es dort zu sehen gibt und wie mit dem Begriff Zuhause künstlerisch umgegangen wird, mit der Kuratorin der Ausstellung Pia Göbel. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Sie haben beobachtet, dass sich viele zeitgenössische Künstler und Künstlerinnen mit dem Zuhause auseinandersetzen. Wie ist Ihnen das aufgefallen?
Ja, zunächst waren es Gespräche mit KünstlerInnen, in denen es ein Thema war, wie schwierig die Wohnungssuche mitunter ist, die Ateliersuche. Dann hat sich das aber auch zunehmend in Arbeiten niedergeschlagen. Und wenn man diesen Fokus eben einmal hat, dann kommen zu einigen Arbeiten mehrere. Und so sind jetzt insgesamt 20 künstlerische Positionen in der Ausstellung zu Hause zu sehen.
Wir können ja mal direkt in die Ausstellung reinschauen. Also viele von uns haben, glaube ich, mal ihr Traumhaus selber gemalt oder mit Lego gebaut. Sowas Ähnliches sehen wir auch in Ihrer Ausstellung. Mana Falbuni malt so quietschbunte Traumhäuser wie so Filmkulissen, aber hinter den Fassaden steckt was anderes.
Ja, ganz richtig. Also Mana Falbuni malt, wie Sie sagen, ist sein Traumhaus und er tut dies in satten Farben vor blauem Himmel und die Gemälde sind gerahmt in neonfarbenen Holzrahmen, die bezeichnenderweise mit Transportgurten zusammengehalten werden. Die Serie heißt Broken Dreams und hier zeigt sich eben schon im Titel, dass Mana Falbuni zwar von einem Haus träumt, aber sich auch dessen bewusst ist, dass dieser Traum vom Haus für ihn als Künstler mit eben einem Einkommen eines Künstlers eigentlich unerreichbar ist und vor allen Dingen auch deshalb unerreichbar ist, weil er auch darum weiß, dass seine eigene Familie im Verlauf des 20. Jahrhunderts mehrfach Immobilien verloren hat.
Warum? Wo kommt der Künstler her?
Genau, also Manaf Al-Bouni ist in Damaskus geboren, 1984. Er lebt schon lange in Deutschland, ist in eine deutsch-baltisch-syrische Familie geboren und zur Serie Broken Dreams gehört eben auch die Mindmap. Auf der hat er Familienfotos aufgebracht, Gebäudeansichten in Schwarz-Weiß-Kopien, historische Landkarten und mit Pinnnadeln und Faden verbindet er diese Fotos und die Landkarten und erzählt eben die Geschichte des Verlusts von Immobilien in seiner eigenen Familie.
Ebenfalls mit dem Verlust des Zuhauses beschäftigt sich auch Taisir Baidnitschis, der so Immobilienanzeigen, wie man sie auch oft kennt, so von so Maklerschaufenstern, also ein Foto von einem Haus oder Wohnung und dann eine Beschreibung. Allerdings kommen diese Collagen aus dem Gazastreifen.
Ja, das ist ganz richtig. Taisir Baidnitschis ist 1966 in Gaza geboren und er hat die Arbeit, also auf Deutsch ausgesprochen GH0809, das ist eine Abkürzung für eine fiktive Immobilienagentur, die hat er 2009 gemacht, ganz kurz nach einer militärischen Operation Israels, die eben zum Jahreswechsel 2008-2009 stattgefunden hat, bei der sehr viele Privathäuser zerstört wurden in Gaza. Und er hat diese Häuser fotografieren lassen und eben, wie Sie haben es beschrieben, in diese Immobilienanzeigen geführt, also auf A4, typisches Standardplattmaß, hinter Plexiglas, wie man es eben aus Immobilienauslagen kennt. Und diese Häuser werden beschrieben wie in einem Exposé, also es gibt immer Text, der beschreibt, was ist das für ein Haus, wo steht es, wie ist die Ausstattung, aber vor allen Dingen auch entscheidend, es fehlen die Preise und es steht auch, wie viele Personen in diesen Häusern leben könnten, liest man es als Immobilienanzeige oder eben in dem Fall gelebt haben und ihr Haus zu Hause verloren haben.
Also Ihre Show zeigt zwar auch das heimelige Zuhause, aber halt auch diesen Verlust und die Erinnerung an ein Zuhause, eine Sehnsucht. Also Ihre Ausstellung hätte statt Zuhause auch ja fast nicht Zuhause heißen können.
Ja, genau. Also das Nicht-Zuhause als Gegenpol des Zuhauses, das immer auch dabei ist, das spielt eine große Rolle in der Ausstellung. Also Zustände des Nicht-Mehr- oder noch Nicht-Zuhause-Seins. Verschiedene Gründe, jetzt haben wir gerade schon angesprochen, Flucht, Migration, militärische Auseinandersetzungen, die eben bedingen, dass man sein Zuhause verliert und an einem neuen Ort wieder ankommt und versucht, vielleicht ein Zuhause wieder aufzuschlagen.
Und Sie haben ja am Anfang auch gesagt, dass Sie viel Kontakt mit Künstlern und Künstlerinnen hatten, die von drohenden, also keine Ateliers, keine Wohnung mehr finden, davon berichten. Und auch die Künstlerin Ina Wuttke hat etwas erlebt, und zwar wurde ihre Wohnung wegen Eigenbedarf gekündigt. Und man sieht das in ihrer Ausstellung. Ich habe so einen Katalog gesehen und sie hat dann ein Kunstwerk erschaffen, das aber eher wie so eine Partygirlande aussieht.
Ja, das ist die Arbeit Entmietung, die Ina Wuttke 2014 realisiert hat. Und entstanden ist die Arbeit eben nach 7 Jahren juristischer Auseinandersetzung. Ina Wuttke war und ist Mieterin in Berlin, aber sie ist eben nicht mehr Mieterin der Wohnung, die sie damals gewohnt hat, weil eben verschiedene Klagen gegen sie angestrebt wurden, um sie aus dieser Wohnung zu bekommen. Und sie hat diese Erfahrung verarbeitet, autobiografisch, mit der Installation Entmietung, indem sie die Prozessakten dieser juristischen Auseinandersetzung zu Papierrollen zusammengeklebt hat, die einen fragilen Körper, der von der Decke hängt, im Raum formen, aber eben gleichzeitig auf diese faktische Härte der Entmietung verweisen, die eben für Ina Wuttke, aber auch für viele andere Mieterinnen Realität ist.
Ja, und ein ganz schöner Kontrast, diese bürokratische Auseinandersetzung und dann wie Luftschlangen im Raum aufgehangen. Vielleicht erinnern sich einige oder vielleicht haben einige sogar selber noch so einen alten Kachelofen in der Wohnung oder im Haus stehen. Wenn nicht, in Ihrer Ausstellung gibt es so Mini Knetkachelöfen, was hat es damit auf sich?
Ja, die Kachelöfen, das sind die Berliner Öfen, eine Arbeit von Niklas Riebshoff, mit denen er macht mit diesen Öfen eben auf die Paradoxien des Wohnungsmarkts aufmerksam. Und zwar der Kachelofen, wenn er in Funktion ist, könnte er eine günstige Miete oder konnte er, je nachdem, bedeuten. Man hatte gleichzeitig die Kohlen, die man schleppen musste. Wenn er nicht mehr in Funktion ist, ist er, so der Künstler, ein erkaltetes Schmuckstück und eben ein Ausstattungsmerkmal einer begehrten Altbauwohnung in Berlin, der dann rein dekorativ wird, auf dem man vielleicht eine Vase stellt. Und das ist für Niklas Riebshoff eben ein sehr, sehr schönes Sinnbild für diese Paradoxie, dass eben einerseits das miettreibend sein kann oder andererseits mietsenkend der Kachelofen, und zeitgleich tragen die Öfen eben weibliche Vornamen. Wir sehen in der Ausstellung Lea, Marlene, Astrid und Tanja, das sind alles Namen aus dem Freundinnenkreis des Künstlers, und er setzt eben mit den Öfen auch zeitgleich seiner Wahlfamilie eine Hommage, die eben vielleicht auch wichtiger ist für das Zuhause und das Zuhause-Sein als der Ort oder die Heizart.
Macht den Reiz des Themas Zuhause auch für die Besucherinnen vielleicht den Reiz aus, weil sich eben viele darin auch wiedererkennen können und es sich wirklich mit ihrer Gegenwart auseinandersetzt?
Ja, absolut. Das ist die Hoffnung. Also das Zuhause ist ein Thema, das uns alle beschäftigt. Also wir sind ja als immer irgendwo zu Hause oder nicht zu Hause. Wir wohnen, wir schlafen irgendwo. Und das sind autobiografische Erfahrungen, die natürlich BesucherInnen mitbringen. Und sie können dann mit einigen Arbeiten sich sicher unmittelbar identifizieren. Andere zeigen vielleicht eine Wohnrealität, die ihnen völlig fremd ist. Und das ist nochmal dieser Ansatz, eben das in seiner Komplexität aufzudröseln und das Zuhause und dann einerseits auch zum Schmunzeln zu bringen, aber andererseits eben auch zum Nachdenken anzuregen.
Am Wochenende hat die Ausstellung Zuhause at Home eröffnet mit Malerei, Fotografie, Video und Installation und sie läuft noch bis Ende Juni in Hagen im Osthausmuseum. Und ich konnte mit der Kuratorin, mit Pia Göbel, sprechen. Vielen Dank für das Gespräch hier im Kompressor, Frau Göbel. Die US-Amerikanerin Alison Bechtel ist eine der weltweit erfolgreichsten Comiczeichnerinnen. Ihre autobiografische Graphic Novel Fun Home über ihren Vater, der sein Leben lang seine Homosexualität verheimlicht, während seine Tochter ihre entdeckt, war 2006 ein Bestseller und wurde auch als Broadway-Show adaptiert. In ihrem neuen Comic Kaputt bleibt sie ihrer autobiografischen Linie treu. Sie und ihre Frau, zwei liberale Babyboomer, leben auf einem Gnadenhof für Zwergziegen, ein Leben, das die Rechte abfällig als Vogue-Kultur bezeichnen könnte. Sie muss sich aber auch selber eingestehen, wie sie ihr Leben im Kapitalismus trotz hoher Ideale hier und da anpassen muss. Sonja Eismann hat den Comic für uns gelesen und mit der Autorin gesprochen. Kaputt, Sonja, ist bereits Alison Bechtels vierte Graphic Novel, hochgelobt, mit Preisen ausgezeichnet. Wirklich berühmt ist Alison Bechtel, aber für was anderes, den Bechtel-Test.
Ja, ganz genau. Dieser legendäre feministische Test, der Filme daraufhin überprüft, ob sie eben minimalste Anforderungen an Geschlechtergerechtigkeit erfüllen. Und zwar, indem er eben diese drei Fragen stellt: ob im Film mindestens zwei Frauen vorkommen, die miteinander sprechen über etwas anderes als einen Mann. Ja, und vielen meiner Bekannten und Kolleginnen war sie als Zeichnerin und Autorin erstmal gar kein Begriff, aber als ich dann den Bechtel-Test erwähnt habe, da hat es sofort geklingelt. Dieser Test ist aber schon über 40 Jahre alt, den hat sie nämlich 1985 in ihrem legendären Comicstrip über lesbisches Leben, Dykes to Watch Out, vor, ganz nebensächlich in die Handlung eingeflochten. Und sie selbst ist auch durchaus amüsiert darüber, dass diese kurze Passage quasi zu ihrem bekanntesten Werk wurde.
Yeah, it's really funny to me too. It seems like that's the thing I'm most well known for. Even here in the US, young people will have heard of the Bechtel test, but have...
Ja, sie sagt da, dass sie das auch lustig findet, dass die Leute immer ganz erstaunt sind, dass an diesem Bechtel-Test auch noch eine leibhaftige Person dranhängt und dass sie dafür so berühmt ist.
Also der berühmte Bechtel-Test entstand aus einem Comicstrip. Bechtel hat ja bereits eine Graphic Novel über ihren Vater, ihre Mutter, auch über ihre Sportbesessenheit veröffentlicht. Sie ist ja jetzt selber über 60 Jahre alt. Also es gibt einfach immer wieder Neues und neue Perspektiven autobiografisch zu erzählen.
Oh ja, absolut. Und zunächst scheint es auch, als wären Alison und ihre Partnerin Holly, die gibt's ja beide auch im echten Leben, die Hauptfiguren in dieser Mischung aus Wahrheit und Erfundenem. Und der Plot ist eben vordergründig, dass Alison versucht, eine Graphic Novel über ihre Geld- und Zukunftsängste zu schreiben. Aber das Geschehen rund um sie herum, das drängt sich immer wieder ganz amüsant in den Vordergrund. Diese eigenwilligen Zwergziegen auf ihrem Bauernhof, die sind ausgedacht, und die faulen Katzen, die gibt es in echt. Die erzählen allein durch ihre witzigen Gesichtsausdrücke Bände. Eigentlich würde ich aber sagen, ist es die ländliche queer-feministische Community, zu der Alison und Holly eben auch gehören, die wichtigste Protagonistin der Story ist. Und Bechtel macht sich auch mit viel Selbstironie über diese Bubble lustig. Es wird dauernd über veganes Bio-Essen gesprochen. Es geht um polyamoröse, nicht-binäre Kinder und alternde Paare, die lesbische Thruples, also Dreierbeziehungen, ausprobieren wollen. Aber trotz dieser Eigenheiten, diesem Kreisen um den eigenen Lebensstil, wird sehr deutlich, dass es Bechtel darum geht, diese Leute mit ganz viel Wärme zu zeichnen, in ihrem ja sehr lebensfrohen, farbstarken Stil mit klaren Linien, weil sie eben doch das Gute für alle wollen, statt den Faschismus der Magerbewegung.
Also viel Selbstironie, was ihre eigene Blase angeht. Die Magerbewegung hast du gerade angesprochen. Wie wird die denn im Comic dargestellt?
Ja, das ist eine sehr düstere Präsenz im Buch und Allison und ihre Freundin haben auch wirklich starke Angst. Sind immer wieder Figuren mit Magershirts zu sehen. Es gibt Waffenfanatiker, homofeindliche Statements und das ist neben dem ganzen Humor im Buch doch sehr, sehr realistisch und bedrückend. Und ich habe mich dann beim Lesen auch gleich gefragt, wann sie das Buch geschrieben hat. Ich war sicher, dass es ganz neu sein muss, aber sie hat es tatsächlich noch unter Bidens Amtszeit verfasst.
I didn't foretell it. All of that was still happening. I mean, all of that started during Trump's first term and it did not go away, as we now know.
Ja, also sie sagt, das war eben schon vorher da, unter Trumps erster Amtszeit und das ist eben auch nicht weggegangen. Ja, also sie zeigt jetzt viel eher, wie die Situation so schnell eskalieren konnte, weil eben jahrelang von Trumps Supportern der Boden dafür vorbereitet wurde. Und ich denke, das Buch fängt, obwohl es sie eben noch vor der Wiederwahl von Trump beendet hat, sehr gut diese extreme Spaltung, vielleicht sogar der ganzen Welt ein. Auf der einen Seite sind eben die Leute, die an emanzipatorische Ideale, an Solidarität glauben. Und auf der anderen stehen die, die in erster Linie von Ressentiments geleitet werden. Aber ich würde sagen, trotzdem dämonisiert sie diese andere Seite nicht, sondern sie zeigt zum Beispiel anhand ihrer fiktiven Schwester, die ist so eine christliche Anti-Queer-Aktivistin, wie sie wieder ins Gespräch kommen können.
Das Buch trägt ja den Titel Kaputt und das Fazit von dir scheint ja doch nicht so negativ, nicht so kaputt zu sein, wenn die Möglichkeit einer Annäherung gezeigt wird. Oder sind mit Kaputt auch die idealistischen Werte gemeint, die im Kapitalismus auch von ihr kaputt gehen?
Naja, auf Englisch lautet der Titel ja Spent, das könnte man übersetzen mit alles Geld ausgegeben, aber auch mit kaputt am Ende. Und sie hat mir im Interview erzählt, dass der eigentliche Plot um marxistische ökonomische Theorie kreisen sollte. Das war ja dann aber doch zu trocken, das kommt jetzt nur noch am Rande vor. Und es kommt zum Beispiel sowas vor, dass sie ein Angebot eines kleinen linken Verlags bekommt, was sie dann aber ausschlägt, weil sie lieber das Geld von dem fiesen, riesigen Konzernverlag nimmt, weil sie das Geld eben doch braucht. Und diese entwaffnende Ehrlichkeit, die sich eben auch über eigene Unzulänglichkeiten lustig macht, das ist das, was die Leserin dann trotz allem ja noch mit Hoffnung entlässt, dass wir uns vielleicht eben alle auf der Basis unserer Schwächen annähern und darin dann doch sowas wie Gemeinschaft finden können.
Also Kaputt von Allison Bechtel ist heute bei Reprodukt erschienen, aus dem Englischen übersetzt von Katharina Erben, hat 160 Seiten und kostet 24 Euro. Danke Sonja Eismann für diesen Einblick.
Gerne.
Das Lesen der anderen.
In unserer Rubrik Das Lesen der anderen schauen wir in aktuelle Magazine rein. Diesmal in die aktuelle Ausgabe des Monopol-Magazins, Magazin für Kunst und Leben. Welche Themen sie dort setzen und wie sie die im Magazin zeigen, das bespreche ich hier live mit der Chefredakteurin, mit Elke Buhr. Hallo.
Hallo.
Sie haben auch das Magazin in der Hand und dabei, und da scheint mir etwas entgegen, ein orangenes Cover, Street Art, Urban Art aus Mexiko. Moment, Frau Buhr, Street Art in einem Hochglanz-Kunst. Magazin. Ist das das Ende von Street Art?
Das Ende von Street Art wird ja ganz, ganz oft beschworen. Man kann auch sagen, also ich glaube, eine Kooperation mit Louis Vuitton ist jetzt schlimmer, als wenn wir das auf unser Cover nehmen. Und wir haben immerhin eine fantastische kunsthistorische Herleitung, denn wir kommen auf die Street Art über die Murales, also über Diego Rivera, den Ehemann von Frida Kahlo, die ja schon im 20. Jahrhundert fantastische Kunst für die Wände gemacht haben.
Ja, Diego Rivera, der hat diese Wandgemälde, Arbeitergemälde gemacht und die Street Art, habe ich gesehen, bezieht sich in Mexiko auch oft auf aztekische Vorbilder.
Wie ja schon auch Rivera. Also ich glaube, das ist das Spannende daran, dass da eben so viele Einflüsse zusammenkommen. Also es gibt offensichtlich gerade einen richtigen Hype der Street Art in Mexico City, aber auch in anderen Orten. Und was da eben zusammenkommt, ist auf der einen Seite die aztekische Bildertradition, die da sehr stark ist, die ja auch schon die, die Rivera und so nach vorne geholt haben. Und auf der anderen Seite gibt es ja halt diesen intensiven Austausch mit der US-amerikanischen Kultur. Das heißt, die Leute, die da nach Hause geschickt wurden, deportiert wurden, die kommen dann wieder in Mexico City an und haben die Sprühflaschen dabei gehabt. Das heißt, dass diese Graffiti-Tradition sich dann da wieder ausgebreitet hat und sich das dann so mischt zu einer sehr, sehr explosiven Kultur eigentlich, die total spannend ist.
Und worauf achten Sie dann im Magazin, wie Sie Street Art und Urban Art darstellen?
Na, es soll halt richtig spannend sein und gut aussehen. Also wir haben eine tolle Geschichte von einer Reportage von Irene. Das ist ein deutscher Blogger, der unter diesem Namen schon sehr lange bekannt ist, früher über Clubkultur geschrieben hat und so. Der wohnt jetzt seit langer Zeit in Mexiko und der hat einfach die Leute besucht. Der ist halt rumgefahren, hat mit dem wichtigsten Zentrum für Street Art in Mexiko gesprochen, hat sich von da aus weiterleiten lassen und hat es halt wirklich geschafft, auch mit Leuten zu sprechen, die normalerweise nicht ans Telefon gehen oder sich nicht treffen wollen. Und das ist dann halt eine spannende Geschichte. Dann haben wir es fotografieren lassen. Also wir haben Fotografen losgeschickt und dementsprechend sieht es dann halt auch richtig toll aus.
Also so eine Innensicht auch aus der Szene. Und Sie haben ja auch die Louis Vuitton-Taschen gerade schon in einem anderen Kontext quasi angesprochen. Aber das fand ich interessant in dem Text von Irene, dass er geschrieben hat, dass die Künstler sich dort bewegen zwischen ja Graffiti-Sprayen auf der Straße und irgendwie auch so ein kulturelles Erbe bewahren und trotzdem Kommerz, Designer-Taschen designen, sogar Milchkartons designen.
Ja, das ist ja oft so, dass gerade Brands ja Graffiti total spannend finden, weil sie halt meinen, da können sie ganz viel kulturelles Kapital und Coolness irgendwie abgreifen. Und natürlich müssen die ja auch Kompromisse machen, die müssen ja von irgendwas leben. Und es ist halt so, dass viele von den Kollektiven oder auch Einzelkünstlerinnen und Künstlern, die da porträtiert werden, sagen, ja, wir machen das. Und dann machen wir mit dem Geld dann wieder soziale Projekte, Workshops und geben das back zurück in die Community. Und dann macht's ja auch wieder Sinn.
Kommen wir mal von der Street Art in die Berliner Nationalgalerie. Nämlich zeigen Sie im Magazin noch einen anderen Künstler, Konstantin Brancusi. Vom Schafhirten zum abstrakten Bildhauer, rumänischer Bildhauer, wird umfassend in der Berliner Nationalgalerie zu sehen sein. Erstmals nach 50 Jahren eine große Show. Was hat so lange gedauert?
Naja, die meisten Werke sind halt in Frankreich. Der hatte sein Atelier in Frankreich. Der war Assistent von Rodin, ist dann da geblieben und hat da eigentlich sein bahnbrechendes Werk hauptsächlich entwickelt. Und das Centre Pompidou sitzt halt auf den Werken. Und jetzt wird aber das Centre Pompidou gerade renoviert. Das heißt, dass jetzt ist ein guter Moment, um die Werke auf Reisen zu schicken. Und da hat halt die Nationalgalerie, die neue Nationalgalerie, sich rechtzeitig gekümmert und hat jetzt diese fantastische Ausstellung bekommen.
Und im Heft gibt es einen Text von Sebastian Frenzel und der fängt mit einer lustigen Anekdote an, wie wegen Brancusi der US-Zoll plötzlich zu Kunsthistorikern wurde. Dass irgendwie sein Kunstwerk als Industrieprodukt klassifiziert wurde und er quasi Zölle darauf bezahlen musste und dann wirklich einen Rechtsstreit hatte, nein, das, was ich mache, ist Kunst, weil seine Kunst so minimalistische Formen hat.
Ja, die Richter waren damals noch nicht so weit. Die hatten noch nicht verstanden, dass Kunst nicht unbedingt irgendwas abbilden muss. Also die hatten doch so ein ganz realistisches Kunstverständnis und haben dann gesagt, wir können doch hier gar nichts erkennen. Deswegen ist das keine Kunst. Und heute würde man es ja fast eher umgekehrt sehen. Sagen, in der Abstraktionsleistung liegt ja die künstlerische Leistung. Und das ist ein ganz berühmter Fall in der Kunstgeschichte. Da gibt es sogar Comics drüber, wie das dann damals verhandelt wurde. Und am Ende hat Brancusi dann gewonnen. Und es hat sich dann ja auch in der Moderne die Vorstellung durchgesetzt, dass Abstraktion durchaus Kunst ist.
Ja, hat sich glaube ich, rumgesprochen.
Genau.
Und er hat am Ende gar nichts Neues mehr erschaffen, sondern nur noch Repliken. Warum das denn?
Ich glaube, er hat ja immer weiter daran gearbeitet, seine Formen zu perfektionieren. Und dann ist er irgendwann zu so einem Set von 5 oder 6 oder 10 Formen oder Skulpturen gekommen, an denen er immer weiter gearbeitet hat. Ich glaube, es ging jetzt ihm dann nicht so wie Warhol darum, schon so seriell zu denken oder so, sondern es ging ihm wirklich darum, einfach immer intensiver an dieser einen Form zu arbeiten und dann zu einer immer schöneren, perfekteren Form, zu der Essenz der Form zu gelangen.
Und die Fotos seines nachgebauten Ateliers sind auch wirklich sehr Instagrammable, sehr schön. Vielen Dank, Elke Buhr, Chefredakteurin des Monopol-Magazins. Die aktuelle Ausgabe über unter anderem mexikanische urbane Kunst finden Sie überall. Natürlich, wo es Magazine gibt und das heißt natürlich auch online. Vielen Dank, Frau Buhr.
Sehr gerne.